Domradio, himmlisch und friedvoll. Domradio, Sonntagslicht.
Tag auch, willkommen zum Podcast mit lauter schönen, hellen, guten Nachrichten. Es ist der 14. Juli im Jahre des Herrn 2024. Ich heiße Uta und die erste tolle Nachricht aus dieser Woche ist, Uta ist Teil einer neuen Pilgerweg-Etappe in Baden. Der Pilgerweg heißt Pilgerschön und die Uta, die dabei eine Rolle spielt, ist die Uta von Schauenburg. Unsere Domradio-Pilgerexpertin Beate Steger hat gerade die 7. Etappe des Pilgerschönweges fertig ausgekundschaftet und uns von den Frauen erzählt, die auf diesem Weg eine Rolle spielen.
Wir haben die Uta von Schauenburg. Das war eine ganz wichtige Dame des 12. Jahrhunderts im Mittelalter. Sie war mit einem Markgrafen verheiratet, Tochter eines Pfalzgrafen. Und wir haben sie einmal beim Kloster Allerheiligen in der Oppenau. Das ist also noch eine Ruine. Das hat sie gestiftet, dieses Kloster. Wir haben dort auch eine echte Pilgerunterkunft, also besondere Bedingungen für Pilgerinnen und Pilger. Dürfen ja auch Männer den Pilgerschön gehen. Also man kann der Uta ganz toll begegnen eben auf diesem Weg.
Und nicht nur der Uta. Beate Steger hat auf der 110 Kilometer langen Etappe des Badener Pilgerschönweges viele tolle Frauen gestreift, wenn man so will. Im September macht sie die erste Tour mit Frauen auf diesem neuen Teilstück des Weges. Männer dürfen ja, wie schon gehört, übrigens durchaus auch da langlaufen. Die Pilgerfachfrau hat sich am Anfang angeschaut, durch welche Kirchenbezirke sie den Weg legen muss, welche Städte sie dabei streift und durchquert, und dann hat sie Frauenorte gesucht.
Das kann einmal sein, Frauen, die in religiöser Hinsicht tätig geworden sind, wirtschaftlich, wissenschaftlich. Es können auch Sagenfiguren sein, kulturell natürlich auch. Also alles, was irgendwie mit Frauen zu tun hat. Und suche dann diese Orte auf und versuche, die auf schönen Wanderwegen miteinander zu verbinden.
Und übrigens, auch wenn der Frauenpilgerweg Pilgerschön heißt, Gesichtspflege steht nicht im Vordergrund, hat uns Beate Steger gesagt.
Aber man könnte natürlich abends nach erfolgreicher Pilgerung, wenn man normalerweise die Füße pflegt, könnte man auch eine Gurkenmaske auflegen.
Pilgern ist ja das eine und wenn viele Leute zusammen pilgern, dann nennt man das Wallfahrt. Genau so eine machen rund 50.000 Jugendliche aus 20 verschiedenen Ländern Ende Juli nach Rom. Prima Sachen sind da geplant, touristisches Programm natürlich, Gottesdienste, Konzerte und Papstaudienz auf dem Petersplatz. Auch aus Deutschland reisen viele Gruppen an. Finanziell wird diese Reise für die 15-, 16-Jährigen auch von den Bistümern bezuschusst. Aber ein Pfarrer aus Oberbayern wollte seinen Ministranten noch mehr Unterstützung bieten und hat einen Minijob als Taxifahrer angenommen. Die Einnahmen sind für die Jugendlichen, damit die teilnehmen können an der Wallfahrt. Tolles Engagement und ein Gewinn auch für die Fahrgäste, denn Taxifahrer sind ja oft auf ihre Art auch seelsorgerlich tätig. Und dieser spezielle Kutscher nun hat sogar eine Doppellizenz für Seelsorge und Taxifahren. Ob mit Taxi, Bahn, Fahrrad oder gerne auch als Fanwalk, viel unterwegs waren ja die letzten Wochen alle Fußballfans. Trauer und Jubel immer eng beieinander und jetzt ist sie vorbei, die EM 2024. Ich will euch mal mitnehmen auf eine kurze Fußballzeitreise ins Jahr 1990.
Matthäus, Traumpass, Völler. Und was gibt er? Er gibt Elfmeter!
Ja, 34 Jahre her, Endspiel Deutschland-Argentinien bei der Weltmeisterschaft in Italien. Andreas Brehme verwandelt diesen zweifelhaften Foul-Elfmeter.
Ja! Tor für Deutschland 1:0 durch Andreas Brehme. Alles wie gehabt, mit rechts, flach ins linke Eck. Goiko Echea wusste alles, nur halten konnte er ihn nicht.
So sah das aus. Und auch das Publikum war nicht zu halten. Ist aber auch toll, so ein Sieg, oder? Unter den vielen deutschen Fans im römischen Stadion war damals auch ein junger Theologiestudent. Sein Name? Franz Josef Overbeck. Heute ist er katholischer Bischof von Essen. Und der erinnert sich an eben diesen Elfer.
Dieser erfolgreiche Elfmeter von Andi Bremel, was war sowas wie eine Erlösung, würden wir Christen sagen, mit einem unendlichen Jubel. Und dann da wussten wir, es gibt nur noch 5 Minuten Spielzeit und dann war es ja entschieden und so ist es auch geblieben.
Und nach dem Spiel war einer ganz alleine auf dem Fußballrasen in Rom, der Bundestrainer Franz Beckenbauer. Bei Bischof Overbeck haben sich diese Bilder eingebrannt.
Wir dachten, da macht einer so etwas wie einen Kassensturz oder so. Er war nämlich sehr nachdenklich, weil dieses Bild habe ich auch nicht vergessen. Auch als er jetzt starb, habe ich das in bester Erinnerung gehabt, und zwar als erstes Bild von ihm.
Auf die Frage, ob er an diesem warmen Sommerabend in Rom Gott besonders erlebt hätte, antwortet er:
Es war jedenfalls etwas, wo ich dachte, da ist auch Gott im Spiel.
Franz Josef Overbeck war dabei. Schön, wenn man sich an solche berührenden Momente erinnern darf und kann, auch noch 34 Jahre später. Zurück in die Gegenwart. Schland ist rausgeflogen im Viertelfinale gegen Spanien. Sehr, sehr knapp. Also kein Grund, sich zu schämen. Und doch ist natürlich die Enttäuschung groß. Und die Trauer. Nach diesem Spiel gab es Tränen. Bei Fans, bei den Spielern, beim Trainer. Und wieso auch nicht? Ich meine, die Zeiten, in denen Jungs weinen, nicht angesagt war, sind doch Gott sei Dank vorbei. Über die Tränen der Mannschaft sagte der fußballbegeisterte Münchner Stadtpfarrer Rainer Maria Schießler:
Ich finde, dass Spieler dieses Niveaus, die ihre Gefühle da so offen zeigen, ein Julian Nagelsmann in der Pressekonferenz zu seinen Tränen steht, das hat schon eine menschliche Komponente, die schreibt dann auch nur der Sport. Und sowas, glaube ich, kann man nicht spielen. Diese tiefe Erschütterung, die nichts mit Wut oder mit blinder Enttäuschung zu tun hat, sondern einfach nur mit Trauer. Ich glaube, das versöhnt und das beschwichtigt auch und ist für meine Begriffe mehr aggressionshemmend als alles andere.
Aggressionshemmende Tränen also, sagt Pfarrer Schießler. Das ganze Gespräch findet ihr natürlich bei uns auf der Seite domradio.de. Ich hatte einen Schulfreund und der hatte immer von Anfang an vollkommen klar, ich werde Arzt. Und entsprechend geradlinig lief das bei dem dann. Super Abi, super Studium, super Facharzt, super Kardiologe. Heute sehr erfüllt von seinem Beruf. Klasse. Und vielleicht gibt's das auch bei Leuten, die Theologie studieren wollen und die sofort eine Berufung spüren, zum Pfarrer werden. Vielleicht auch studiert jemand Theologie, der sagt, ach, mal sehen, was daraus wird am Ende. Und dann sind da auch noch die Leute, die wie auch immer in den kirchlichen Dienst geraten. Menschen, die in der kirchlichen Administration oder pastoral tätig sind, die aber keine theologische Ausbildung haben. Und die können jetzt berufsbegleitend einen digitalen Studiengang in Theologie belegen, der am Ende einen Bachelor stehen hat. So ein BWLer im Finanzbereich zum Beispiel.
Bei uns würde der BWLer dann so ein bisschen mehr lernen, wie Kirche eigentlich tickt und dass sich in der Kirche nicht alles in Zahlen und Geld ausdrücken lässt, sondern dass eben ganz andere Parameter noch mit dazukommen und Bedeutung haben können.
So erklärt das der Eichstätter Theologe für Kirchengeschichte, Professor Bernward Schmidt. Der hat diesen Studiengang maßgeblich konzipiert. Quasi eine Zusatzchance im Leben.
Wir haben jetzt tatsächlich Menschen im Blick, die sozusagen auf den zweiten Gedanken drauf kommen, die vielleicht in jungen Jahren interessiert an Theologie waren, sich aber dann aus unterschiedlichen Gründen dann nicht entschieden haben, Theologie zu studieren, aber jetzt aus welchem Grund auch immer da gerne was nachlegen möchten, die vielleicht auch jetzt erst so ihre Nähe Richtung Theologie und Kirche entdeckt haben.
Vielleicht eine Marktlücke. Ab dem Wintersemester 2024/25 gibt es also das digitale Theologiestudium. Von überall aus kann man teilnehmen und 2 bis 3 Mal im Jahr gibt es auch ein Live-Treffen vor Ort in Eichstätt oder Passau. Es sind Ferien, das ist doch total super, oder?
Mir ist dann wahrscheinlich öfters mal langweilig, das stört mich aber nicht. Dann gehe ich einfach ein bisschen raus und suche in meinem Gehirn nach weiteren Ideen.
So, und so ein Gehirn gibt doch da allerhand her. Eine Stadtrallye sich ausdenken, mit Freunden rausfinden, wer das meiste Eis in den Bauch kriegt, neue Regeln bei einem beliebten Brettspiel erfinden, eine rückwärtslaufende Olympiade im Park veranstalten, ach, was weiß ich, einen kleinen Flohmarkt vor der Haustür veranstalten. Da schafft man gleich noch Platz in der Wohnung, unendliche Möglichkeiten. Und bei der Feriengestaltung helfen ja auch die Kirchen. Zum Beispiel in den Kölner Stadtteilen Höhenberg und Pfingst. Da gibt es seit über 30 Jahren ein Kinderferienlager, das sogenannte Höfiland. 400 Kinder sind in diesem Jahr dabei. Andreas Hildebrand ist der Mitorganisator und den haben wir angerufen, als er mitten auf dem Platz stand, wo das Höfiland gerade läuft.
Es wird organisiert von den beiden Kirchengemeinden im Viertel und ist so organisiert, dass sich jeder Höfiland leisten kann. Aber wir sagen ganz bewusst, Höfiland ist nicht nur für die armen Kinder, sondern für alle Kinder. Denn Kinder machen eigentlich keinen Unterschied, ob jemand arm oder reich ist. Alle sollen miteinander spielen und Ferien verbringen können.
Erfinder der Kölner Ferienfreizeit ist der Kölner Sozialpfarrer Franz Meurer. Auch mit 72 Jahren ist der täglich auf dem Platz vor Ort. Nach wie vor ist er der gute Geist der Aktion und hat zum Beispiel den Eröffnungsgottesdienst geleitet. Das ganze Miteinander auf dem Platz überhaupt an sich ist schon gelebte Kirche.
Aber wenn Sie es auch ein bisschen frommer wollen, es gibt zum Beispiel bei uns ein geistliches Morgenlob. Wir haben den Höfi-Dom, wo Kinder sich auch mal in Ruhe zurückziehen können. Und fürs Tischgebet gibt es einen Gebetswürfel. Das macht den Kindern besonders viel Spaß, dann mittags ein Gebet auszuwürfeln, mit dem man dann das gemeinsame Mittagessen beginnt.
Seit über 20 Jahren ist Andreas Hildebrand der Mitorganisator vom Höfiland im rechtsrheinischen Köln. Tolle Sache für Kinder, die nicht in den Urlaub fahren können, und für alle anderen Kinder auch. Bäume und Pflanzen und Kräuter und Gärten, das sind, finde ich, fantastische Dinge, gut für Seele und Körper. Und dass man über Pflanzen zum Beispiel auch wunderbar poetisch schreiben bzw. sprechen kann, das beweist immer wieder Antje Peters-Reimann, die Gartenhistorikerin in unserem Domradioprogramm. Kürzlich hat sie erzählt von der Klosterinsel Reichenau. Da war um das Jahr 800 der Walafried Strabo, der Abt. Und der hat in 444 Versen 24 Heilkräuter und Küchenpflanzen beschrieben. Und das klingt dann in diesem wichtigen botanischen Werk des frühen Mittelalters so.
Auch die Ehre des Fenchels sei hier nicht verschwiegen. Er hebt sich kräftig im Spross und erstrecket zur Seite die Arme der Zweige. Ziemlich süß von Geschmack und süßen Geruches desgleichen. Nützen soll er den Augen, wenn Schatten sie trügend befallen. Und sein Same mit Milch einer Mutterzieg getrunken, lockere, so sagt man, die Blähung des Magens und fördere lösend alsbald den zaudernden Gang der Verdauung. Also man Verstopfung hat sozusagen.
Juhu, was strahlt da für eine große Zuneigung, die der Verfasser zu seinen Pflanzen hegt, hervor. Auf der Klosterinsel Reichenau wird ja in diesem Jahr 1300 Jahre Bestehen gefeiert. Dazu gibt's ganz viele Berichte und Gespräche auf domradio.de. Und da ist eben auch die Rede von diesem Kräutergarten, der auf Walafried Strabo zurückzuführen ist. Über den sagt unsere Gartenhistorikerin:
Also ich glaube, dieser Mensch, er war nicht nur Benediktiner und fromm und hat gebetet und ein großes Kloster geleitet. Er hat die Pflanzen auch unglaublich geliebt. Er hat wirklich sehr, sehr genau hingeschaut und er hat die Pflanzen betrachtet als ein Spiegel von Gottes Schöpfung. Und das mit dem Hinschauen war für ihn vielleicht auch gar nicht so ganz leicht. Walafried war sozusagen sein Rufname und der Beiname war Strabo. Und Strabo heißt der, der schielt.
Trotz Augenleiden kann man mit dem Herzen wunderbar gut sehen. Und wie ihr das kennt vom Sonntagslicht, unserem wöchentlich erscheinenden Podcast voller guter Nachrichten, kommt hier zum Ende dieses letzten EM-Wochenendes noch der Impuls von unserer fußballbegeisterten Franziskanerin Schwester Katharina.
Die Inspiration.
Schwester Katharina greift die Niederlage der deutschen Fußballjungs vom Freitag vor einer Woche auf. Deutschland hätte ja vielleicht nicht verloren, wenn ein Handelfmeter gegeben worden wäre. Es gab sogar eine Petition, damit dieses Spiel wiederholt werden möge. Aber Tatsachenentscheidungen bleiben Tatsachenentscheidungen. Damit muss auch die große Fußballfanschwester Katharina klarkommen. Und so hat sie sich den Elfer als Impulsthema vorgenommen.
Auf meinem heutigen Kärtchen für selige Fußballfans steht das Wort Elfer als Kurzwort für Elfmeter. Und das Bibelwort für diesen Begriff ist aus dem Psalm 20, der Vers 5. Da heißt es: Der Herr gebe dir, was du von Herzen wünschst, was du dir vorgenommen hast, lasse gelingen. Jeder Fußballfan versteht in diesem Zusammenhang, was gemeint ist. Zum einen der Wunsch nach dem Elfmeterpfiff des Schiedsrichters, und zum anderen, wenn der dann gegeben ist, dass der Schütze auch treffen möge. Aber der Psalm, aus dem dieses Wort genommen ist, ist ein Bittpsalm um Gottes Hilfe für den König, der auch heute noch in manchen Formulierungen sehr aktuell ist. Da ist die Bitte in Zeiten der Bedrängnis um Hilfe und Schutz im Namen Gottes. Es gibt den Wunsch an Gott, alles planen und regieren zu erfüllen und dabei selbst zu bedenken, dass nur im Namen Gottes diese Wünsche sein sollten. Und der König oder die Regierenden sollten nicht auf Rosse und Wagen, also Waffen und Heere und Angriff, ihr Vertrauen setzen, sondern auf die rettende Hand Gottes. Und am Ende des Psalms bleibt die sehr drängende Bitte an Gott: Schaff doch Rettung, Herr. Jeder Glaubende, der in Kriegs- und Krisenregionen dieser Welt lebt, wird nicht müde, diese flehende Bitte an Gott zu richten. Und es bleibt die Verzweiflung aller, dass Gott scheinbar nicht hört oder machtlos ist. Und doch bleibt der Auftrag, mit ihnen zu beten und zu bitten und das Vertrauen in Gottes Hilfe nicht zu verlieren.
Der Herr gebe dir, was du von Herzen wünschst, was du dir vorgenommen hast, lasse er gelingen. Gilt im Fußball und im wahren Leben. Der Impuls war das von Franziskanerin Schwester Katharina. Für heute war's das. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag mit viel Licht und Schatten, nur damit ihr euch abkühlen könnt. Eine schöne Woche und bis bald, sagt die Uta. Tschüss.
Domradio, dreh's lauter.